Und eigentlich ist auch die Reise, die wir nachher durchführen vor Ort, auch für uns eine Belohnung, weil man hat nachher wirklich ein reales, also ein reales Erlebnis, was man durch seine eigene Planung eben ins Leben ruft. Und das ist das Schöne daran.
Ich sage immer ganz gerne, vor allem, also ich bin hauptsächlich für die Trekking-Touren verantwortlich, wir setzen einen Schritt vor den nächsten. Und dafür ist eigentlich der Mensch gemacht. So. Also das ist eigentlich die Evolution, die uns dazu befähigt hat, einen Schritt vor den nächsten zu setzen. Insofern passiert ganz viel einfach mental.
Und ich habe gemerkt, boah, der Chemiker bin ich nicht. Ich habe gerade andere Werte für mich gefunden und kann den Lebensweg, den ich mir vorher vorgestellt habe, nicht mehr weiter verfolgen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tilman Vorhoff hier am Mikro und wir tauchen in diesem Podcast gemeinsam mit spannenden Gästen alle zwei Wochen dienstags ins kalte Wasser und begeben uns in Geschichten, die meine GesprächspartnerInnen außerhalb ihrer Komfortzone gebracht haben. Ich spreche dabei mit hauptsächlich GründerInnen, aber auch AbenteurerInnen und Menschen von nebenan. Für die melodischen Motivationstexte checkt gerne mal die Playlist Heiße Songs aus, auf die jede Woche neue musikalische Mutmacher von meinen Gästen und mir landen. Falls ihr also so eine Playlist schon immer mal gesucht habt, jetzt habt ihr sie gefunden, sie ist verlinkt in den Shownotes. Diese Woche sind Konstantin Sergienko und Martin Kaiser zu Gast. Konstantin hat sein Chemiestudium abgebrochen, um außergewöhnliche Abenteuer zu planen, durchzuführen und daraus letztlich ein Startup zu bauen. Nach dem erfolgreichen Aufbau des ersten Startups wurde er durch einen Tiefschlag kalt erwischt und stand wieder bei Null. Dazu gleich mehr von Konstantin. Was ihm dabei geholfen hat, sich wieder aufzuraffen und die Vision wieder von Null auf aufzubauen, welche Rolle Martin, der einer der ersten Kunden war und mittlerweile als CEO von Fernsehen das Unternehmen führt, und welche Parallelen die beiden zwischen den Abenteuern, die sie auch als Expeditionsleiter durchführen und regelmäßig erleben mit unkomfortablen Situationen und dem Startup-Leben sehen, das hört ihr jetzt. Jetzt noch schnell den Podcast hier folgen bei Spotify oder wo du gerade reinhörst und dann direkt rein ins Gespräch. Ja, hallo Konstantin, hallo Martin, schön, dass ihr da seid.
Servus, grüß dich, schön hier sein zu dürfen.
Hallo, servus.
Ja, ich freue mich, heute einzutauchen in das Thema Abenteuer. Wir werden sprechen über das Abenteuer-Startup, aber auch so ein bisschen über Abenteuer an sich. Denn das ist ja so der Kern auch von Fernwind, von eurem Startup. Nachhaltige Abenteurer, die Menschen, die dann teilnehmen, außerhalb ihrer Komfortzone auch bringen sollen. Ich fange mal mit dir an, Konstantin. Ganz kurz zu dir. Du bist Osnabrück, ist deine Heimat oder bist du groß geworden, hast ukrainische Wurzeln, hast dann im Bachelor Chemie studiert. Nicht fertig studiert, aber du hast dich mit Chemie beschäftigt und bist ja der Gründer von Fernwind und an sich auch einfach gerne Abenteurer. Martin, du kommst aus Bayern, wird man wahrscheinlich gleich so ein bisschen noch auch raushören und bist aktuell CEO bei Fernwind, bist dann dazugekommen, bist aber auch nebenbei, hast auch deine eigenen Gründungserfahrungen auch schon gesammelt, Gründer von Science Globe unter anderem, wo es auch so darum geht, das Thema Reisen und dabei das Thema Wissenschaft auch mit reinzubringen. Bist studierter Bauingenieur und hast dich im Master auch mit Management-Themen beschäftigt. Mit eurem Startup Fernwind ging es 2017 los und da würde ich den Ball erstmal rüberspielen an dich, Konstantin. Wie kamst du denn von der Chemie zu der Überlegung, ein eigenes Startup rund um das Thema Abenteuer zu starten, zu gründen? Danke. Kannst du jetzt wahrscheinlich eine Stunde zu erzählen, aber vielleicht versuchst du das mal so kurz anzureißen.
Du hast schon gut gesagt, ich kam aus Osnabrück, bin dort geboren, aufgewachsen. Mich hat es später nach Österreich verschlagen. Ich bin derzeit in Innsbruck in Tirol heimisch und wie siehst du auch aus meiner Wahlheimat. Und das alles war zu verdanken, weil manche Leben verändern sich, indem dir deine Mutter, wenn du mal krank im Bett liegst, eine Zeitschrift mitbringt. Das war die National Geographic. Und da gab es einen Artikel über den Mike Horn. Das ist ein südafrikanischer Abenteurer, der inzwischen Schweizer ist. Und er hat von 2008 bis 2012 4 Jahre lang Jugendlichen mit auf die Welt genommen im Namen des Umweltschutzes und Expeditionen gemacht an den Nordpol, Südpol, nach Kamtschatka, auf den Amazonas und hat eben gezeigt, wie sehr unsere Zivilisation auf die klimatischen Veränderungen sich auswirkt. Und ich habe das gelesen, war total hin und weg, habe dann die Leute gefunden, bin Teil dieser Community geworden, habe mich dann versucht, da zu bewerben, wurde nicht gewählt für ein Abenteuer, bin aber in die Community reingekommen und irgendwie hat es mir gearbeitet. Dann kam der Weg durch diese Community, das war die Pangea-Community, dass ich nach Innsbruck zu Freunden gesiedelt bin und im Studium ergab sich die Chance, eine Hundeschlittentour zu machen. Die Sache ist, ich bin sehr großer Anhänger von Jack London, das hat meine ganze Kindheit und Jugend geprägt, diese Abenteuergeschichten und ich wollte immer mit Huskies in gefrorene Flüsse überqueren. Und naja, dann...
Wie ergab sich die Möglichkeit? War das irgendwie...
Das war sehr interessant, weil Mikes Fotograf, der Dimitri, Russe, wie du weißt, ukrainische Wurzeln, ich spreche fließend Russisch und Ukrainisch, hat mal gesagt, hey, da gibt's eine Husky-Farm, die würde mal gern mit Europäern arbeiten, hättest du da eine Lust dran? Ja, habe ich klar das Handy hochgenommen, angerufen und gesagt, das bin ich und ich würde gerne was machen. Und nach einem Dreivierteljahr, halben Jahr Planung sind wir, ich und 8 Teilnehmer, einfach losgeflogen. Ich war zu dem Zeitpunkt das erste Mal in Russland, hatte nur telefonisch Kontakt und bin mit 8 fremden Leuten rübergefahren. Und da haben wir ein Ausbildungssystem uns überlegt und entwickelt gemeinsam. Und so waren das eigentlich die ersten Schritte. Am Ende wusste ich, dass es sehr interessant und toll ist, so zu veranstalten. Und irgendwann sagte mir die Teilnehmer, hey Costa, warum machst du das nicht eigentlich hauptberuflich? Und so fing, ich sag mal, die Idee an, warum nicht das Chemiestudium abbrechen und sowas denn zu deinem Lebenskern zu machen? Ist halt die Sache, sicherer Chemiejob, eine sehr sichere Branche mit guten Zukunftsaussichten und eben der kalte Sprung in die Selbstständigkeit, zu versuchen, seinen Lebensunterhalt und auch seinen Lebensweg auf diesem Weg zu bestreiten.
Wann war das ungefähr? Also das war diese erste Reise, die dann ja bei dir den Funken ausgelöst hat, da intensiv zu überlegen.
2016, Ende 16 war die Planung und also Mitte 16 und Anfang 17 war die allererste Husky-Tour, die ich veranstaltet habe.
Ach so, und wann war der Trip, wo du selber sozusagen dahin bist?
Genau, auch 17. Das war das erste Mal mit Leuten gemeinsam hin und dann die Ausbildung gemeinsam durchlaufen und dann eben sich hochqualifiziert zum Hundeschlittenführer und Ausbilder.
Ach krass, das ging dann aber relativ schnell, dass du gesagt hast, okay, dann werde ich jetzt auch Hundeschlittenführer. Und
mich hat es sehr gecatcht und ich habe gemerkt, dass das mein Lebensweg ist. Und dann hat man da mehr Zeit verbracht, genau. Und durch den Zuspruch der Teilnehmer kam das auch in die Gründungsphase. Ich hatte damals einen Freund, der zum Geschäftspartner geworden ist. Wir haben dann aus dieser Erfahrung heraus das Startup Wandermut gegründet, haben dann in einem Jahr sehr spannende Touren organisiert, veranstaltet. Das waren Zufälligkeiten. Das ging dann nach Kamtschatka, ging dann nach Amazonas und nach Marokko. Und dann haben sich unsere Wege beendet, weil ich muss sagen, das erste etwas größere Geld an Umsätzen und auch Fame verändern teilweise Menschen oder man lernt sie von der anderen Seite kennen. Unsere Interessen gingen auseinander und wir haben gemerkt, dass das so nicht weiterging. Und das war auch eine Enttäuschung, weil man hat sich irgendwie doch vertraut und gemeinsam was aufgebaut. Und später ging es dann eben, ich wusste, dieser Lebensweg ist was für mich, ich würde es gern weitermachen, ging es dann eben mit Fernwind los. Ich hatte noch mit Zusagen Verbindlichkeiten mit dieser Husky Farm, meinen Partnern, und dann haben wir einfach angefangen, weiterzumachen.
Also du hast festgestellt, es geht jetzt nicht in der Konstellation sozusagen weiter, aber es ist halt trotzdem deine Berufung letztendlich, solche Touren zu machen. Und hast dann nochmal neu sozusagen angefangen, aber unter der Prämisse, dass du dann wirklich deine Vision und Ziele wirklich zu 100% auch umsetzen kannst.
Und das war auch sehr schön, weil es ist immer die Frage, man muss die Augen offen halten, mit wem man einem im Leben begegnet. Der Martin, mein jetziger Partner und ich würde sagen, mit dem wir bereits alle Stand hatten zu tun, er war mein allererster Kamtschatka-Teilnehmer. Wir haben uns da kennengelernt, er ist mitgekommen, okay, war von Kamtschatka voll geflasht. Und als es wieder losging, habe ich Martin gesagt, ey Martin, ich mache gerade weiter, ich würde gerne Kamtschatka wieder aufziehen, hättest du Lust mitzumachen? Und der Martin war sofort dabei, Feuer und Flamme. Und genau, dann ging es dann ein gemeinsamer Lebensweg weiter. Und so kamen die Leute zu uns.
Genau. Ja, dann werden wir gleich nochmal drauf zukommen, wie Martin auch dann dazugekommen ist. Haben wir es gerade schon gehört, erster Teilnehmer auch gewesen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Bei der Gründung von Wandermut hast du da auch schon dann das Studium Chemie sozusagen für dich erstmal pausiert, / beendet?
Genau, die Sache war, ich hatte viel von den theoretischen Teilen durch, hätte aber fast ein Jahr ins Labor fürs Praktikum müssen und ich habe gemerkt, boah, der Chemiker bin ich nicht, ich habe gerade andere Werte für mich gefunden und kann den Lebensweg, den ich mir vorher vorgestellt habe, nicht mehr weiterverfolgen.
Und wo war der Punkt, wo du dann wirklich diesen Sprung gewagt hast? Weil am Anfang ist es vielleicht ja so, okay, man macht das erstmal als Nebenprojekt, eine erste Tour mal anbieten. Ah, okay, kommt gut an, ich krieg das Feedback, mach das doch nochmal häufiger oder vielleicht auch woanders. Aber das Konzept scheint zu funktionieren und dass du dann gesagt hast, okay, dann gehe ich da jetzt irgendwie all-time, also full-time rein.
Eigentlich war das ein idealistischer Wandel. Ich habe gemerkt, dass Lebensweg, den ich bis dato gegangen bin, dass der nicht der richtige war, dass ich mich mit ihm auch teilweise sehr schwer getan habe und dass mit den Veranstaltungen ich mich sehr wohlgefühlt habe. Mir ging es darum, in diesem Micron Pangea Project wurde mir eben diese Liebe zur Auto, zur Natur gezeigt. Ich bin im Südkreis Osnabrück groß geworden, hatte mit den Bergen oder auch allgemein mit der Natur nicht viel am Hut und dann wurde mir so ein Funke gezündet. Und das, was ich bekommen habe, dachte, ich würde gerne diesen Funken weitergeben. Ich würde gerne den Leuten die Natur durch meine Augen zeigen und durch verschiedene Erfahrungen, die ich vorher gesammelt habe, ist dann die Idee gekommen, ich würde, wie gesagt, das gerne weitermachen. Und als ich in diese Rolle dann aus Versehen reingeschlüpft bin, habe ich gemerkt, ich fühle mich darin pudelwohl und dass dieser Lebensweg der richtige ist. Und dann war das wirklich so ein Abbruch, wo ich gesagt habe, okay, ich drücke auf den Button, ich exmatrikuliere mich und jetzt all in.
Okay, krass. Das heißt, auch als du dann Fernweh den nochmal quasi neu gestartet hast, warst du auch schon, hast du nicht noch nebenbei irgendwie studiert, sondern es war auch dann 100% volle Konzentration.
Voll dabei gewesen und angefangen zu machen. Das war dann wirklich so eine Entscheidung, alles oder nichts.
Mhm. Wo warst du so, nimmst du mal so ein bisschen kurz mit in deine Gefühlswelten, nachdem du deine Leidenschaft gefunden hast, aber dann halt festgestellt hast, okay, mit der Person, mit der ich das jetzt zuerst gestartet habe, habe ich festgestellt, es funktioniert nicht und wird auch langfristig jetzt nicht funktionieren. Deswegen nochmal neu starten. Wo hast du die Motivation hergenommen? Weil man hat dann ja schon was aufgebaut und was erreicht, hatte dann auch schon einen gewissen Erfolg und du bist ja sozusagen dann nochmal zurück auf los, wie beim Spiel Monopoly, vielleicht so eine Karte. Wie war es da für dich, sozusagen nochmal neu anzufangen? Du bist ja so ein bisschen dann auch irgendwo reingestoßen worden. Klar war deine eigene Entscheidung zu sagen, ich fange nochmal neu an, ich brauche einen Cut. Aber was ist da in dir vorgegangen?
Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich mit dem Neustart. Vielleicht da kurz eine kleine Exkursion. Zu dem Zeitpunkt in meinem Leben war das mein tiefster Schlag, weil ich bin von der Explosion zurückgekommen. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Ich bin zu meinem damaligen Partner gefahren, wollte mich eigentlich ausräumen, was passiert ist. Und ich habe gemerkt, wir finden gerade keine gemeinsame Sprache mehr. Und als ich nach Hause angekommen bin, fing bei uns halt eben ein Streit an, den ich vorher nicht hätte erwarten können. Und dann kam zu Hause ein Hausbrand, wo die letzte Technik, die ich hatte, einfach im Wert von 10.000 Euro bei mir ausgebrannt ist. Das heißt, ich stand wirklich mit null und nichts da. Und ich muss auch wirklich sagen, in diesen Augenblicken des Verlustes, dieser Niederlage, wo man denkt, Herr, was habe ich verbrochen, dass ich jetzt 1,5 Jahre Arbeit von den Füßen weggezogen bekomme, ist es ganz wichtig, Menschen um dich zu haben, die dich auffangen. Ich muss sagen, der Gedanke, sich was anzutun, war nicht weit weg. Also es war wirklich so, man hatte nichts mehr. Und Freunde waren da, die mir geholfen haben, einfach die haben mich aufgefangen, die haben mich betreut und mir auch den Mut gegeben, wieder den nächsten Schritt zu machen. Und dann ist es eben Schritt für Schritt weitergegangen. Man hat dann, wie gesagt, der Martin ist zugestoßen, der eine sehr, sehr große Stütze zu dem Zeitpunkt war und mir geholfen hat, auch wieder neu aufzustarten, dann mir die Hand gereicht hat. Da sind wir dann gemeinsam nach vorne gegangen und das war wirklich, also das ging wirklich um die Menschen, die dich umgeben. Und dann lernt man auch in diesen Nöten, lernt man die wahren Menschen kennen, die dich dann begleiten und denen du auch vertrauen kannst.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr tiefen Loch, wenn auch dann zusätzlich noch da mit dem Brand. Dann hast du es jetzt gerade schon erwähnt, in der Phase ist dann auch Martin mit dazugekommen. Vielleicht switchen wir einmal rüber zu dir, Martin. Wie hast du die Phase kennengelernt und wie hast du vielleicht auch in der Phase Konstantin kennengelernt? Also ihr habt euch zunächst mal auf einer gemeinsamen Expedition kennengelernt. War das dann schon mit Fernsehen oder war das noch, du warst auf einer Expedition mit Wandermut dabei, hast da Konstantin kennengelernt? Und wie hast du ihn dann in dieser Phase am Abgrund oder im Abgrund, wenn ich es jetzt mal so betiteln müsste, wahrgenommen und kennengelernt?
Genau, also wie du gesagt hast, der erste Kontakt war mit dem Costa eben in Kamtschatka. Da habe ich ihn eben als agilen Tourguide kennengelernt, der motiviert voranschreitet, beziehungsweise die Gruppe leitet und da seine Inspiration fließen lässt über die Teilnehmerinnen. Ja, dann haben wir das nächste Mal sozusagen im Oktober, September, Oktober dann wieder Kontakt gehabt, also ein paar Monate später. Das war schon deutlich betrübter, beziehungsweise natürlich gefreudet oder euphorisch mit der Idee, jetzt neu zu beginnen oder mit Fernwind eben zu beginnen, das Ganze aufzubauen. Aber natürlich die Ereignisse der letzten Wochen waren immer präsent sozusagen und haben natürlich auch die Stimmung getrübt, beziehungsweise einfach auch die Euphorie. Und auf der anderen Seite war es aber sozusagen auch die Aufgabe, genau diesen Funken, der da entstanden ist und diesen Mut, der da entstanden ist, wieder neu anzufangen, dann eben auflodern zu lassen und daraus dann eben Fernwind zu entstehen zu lassen. Es gab dann im Dezember ein gemeinsames Treffen sozusagen, wo wir uns, wo noch mehrere Leute auch dabei waren, also dieses Gründerteam, wenn man so will, oder dieses erste Treffen, da waren noch mehr Leute dabei, ich glaube 5, 6 waren wir da insgesamt. Das war dann eben auch so wieder, wo man sich in Präsenz gesehen hat und wo man dann gesagt hat, okay, da steckt jetzt was dahinter und da wollen wir was aufbauen.
Das heißt, ihr hattet, also du warst ne, quasi Kunde erst bei einer Expedition. Wieso oder wie hattet ihr dann noch weiterhin Kontakt? Weil an sich ist es ja so, ne, ich gehe da vielleicht mal auf eine Expedition mit. Man unterhält sich natürlich auch auf der Reise, aber dann ist die Reise irgendwann vorbei, man ist wieder zu Hause. Ich habe jetzt nicht weiterhin noch mit irgendwelchen Hotels, wo ich mal war, oder mit irgendwelchen Reisegruppen, wo ich jetzt irgendwie unterwegs war, sozusagen dann noch intensiv Kontakt gehalten. Wie kam das?
Wenn ich darf, ich da gerne reingrätschen, Martin. Das hat mal eine Reporterin in einem Artikel von uns echt gut beschrieben. Wir sind, ich würde sagen, wir unterscheiden uns von einem klassischen Reisedienstleister, Reiseunternehmer. Wir sind eine Community, die kollektive Reiseträume umsetzt. Bei uns ist wirklich der Gedanke, dass wir hier Menschen zusammenbringen möchten, die gleichmäßig gemeinsam nach dem Abenteuer suchen, die die Komfortzone verlassen möchten. Und wir versuchen ihnen diesen Funken mitzugeben, den wir auf unseren Abenteuern gefasst haben und ihnen, wie gesagt, die Welt durch unsere Augen zu zeigen. Und uns ist ganz wichtig, wir haben Community-Treffen, wo Leute zusammenkommen, sich von Abenteuern erzählen. Und ich muss auch sagen, einige Reisen sind auch durch Teilnehmer entstanden, die mal gesagt haben, hey, wir würden da mal gerne hin, haben dann Kontakt, lässt sich da was machen. Und viele unserer Teilnehmer verreisen auch nachher miteinander, weil daraus entstehen dann langfristige Freundschaften. Und diese Plattform, diese Basis war uns ganz, ganz wichtig zu schaffen, genau, da wollte ich ein bisschen das, was ich bekomme vom Pangea-Projekt, so ein bisschen weiter verteilen und genau.
Also um genau das zu bekräftigen, ganz kurz, um genau das zu bekräftigen, also das ist genau die Antwort. Ich glaube eben, dass wir, also genau diese Idee, dass es eben kein Kunde ist, der eine Reise bucht, sondern dass plötzlich Freundschaften entstehen und dass man sich auf einer ganz anderen Ebene begegnet. Das, glaube ich, macht genau Fernwind aus und das ist, glaube ich, ja genau der Grund oder genau die Tatsache, die mich damals auch gecatcht hat und wo ich gesagt habe, das will ich ausbauen und das ist ein Tourismus, der Sinn macht und den ich weiter pflegen will, beziehungsweise den ich einfach weiter verbreiten will. Ich glaube, dass genau dieser Aspekt der Punkt war, warum ich jetzt in dem speziellen Fall hier bin.
Mhm. Das heißt, sozusagen die Community-Treffen haben dann dazu geführt, dass die Freundschaften, die auf der Reise schon entstanden sind, sich nochmal vertieft haben. Und du warst jetzt ja dann aber dabei, Fernwind zu gründen. Wann kam Martin, oder wann hast du gesagt, okay, ich brauche jetzt nochmal Unterstützung? War das direkt von Anfang an oder hast du erstmal auch wieder als One-Man-Show sozusagen angefangen? Oder hast du direkt gesagt, ich suche mir jetzt Leute und ich habe da irgendwie schon eine konkrete Idee? Ach ja, Martin, also wann hast du Martin dazugeholt?
Ich glaube, es ist als Gründer, wenn man sich eine Idee begibt, wenn man diesen Sprung macht, auch ganz wichtig, sich klarzumachen, sich mal versuchen, von einer dritten Person zu betrachten, was kann ich gut, was kann ich nicht gut? Wo brauche ich Hilfe und wo brauche ich jemanden, der mich stützt? Und bei mir war es die Sache, mir war ganz klar, dass in der Organisation sowie auch beim Vertrieb ich Hilfe brauchen werde, weil ich weiß, dass ich da in gewissen Sachen schwach bin. Und da habe ich mir den Martin reingeholt, vor allem was eben Organisationsentwicklung angeht, Prozessentwicklung, wusste ich, dass Martin da seine Stärken hat. Und genau, dann bin ich auf ihn zugegangen, weil ich einfach wusste, alleine das, was ich vorhabe, schaffe ich nicht. Ich möchte es gerne groß machen. Ich würde es gerne wirklich all in reingehen. Und ich habe gewusst, als One-Man-Show werde ich es nie zu diesen Umfängen schaffen. Da machen wir vielleicht 2-3 Reisen im Jahr, weil vielleicht, was man nicht sieht in diesem Geschäft ist oder auch einfach in dieser Branche, die Reise, diese 2 Wochen, das ist ganz schön, aber es steckt fast ein Jahr Planung, Organisation dahinter, wo man dranbleiben muss. Und eigentlich ist auch die Reise, die wir nachher durchführen vor Ort, auch für uns eine Belohnung, weil man hat nachher wirklich ein reales Erlebnis, was man durch seine eigene Planung eben ins Leben ruft. Und das ist das Schöne daran.
Mhm. Ja. In welcher Situation warst du denn, Martin, als Konstantin dann auf dich zugekommen ist und gesagt hat, ich bräuchte dann Partner in Crime, hast du Lust, komm rüber. Also in welcher Situation warst du und wie lange hast du für die Entscheidung gebraucht, dann zu sagen, ja geil, hat mir damals Spaß gemacht, kann mir vorstellen, das jetzt auch sozusagen operativ mit weiter voranzutreiben.
Also mental würde ich sagen, in absoluter Bereitschaft. Wir haben ja sehr darauf gefreut über diesen Anruf, beziehungsweise ich glaube sogar, dass wir noch in dem Telefonat schon drüber gesprochen haben, wie wir weitermachen, beziehungsweise was die nächsten Schritte wären, sind, wen sonst noch im Team etc. Also der Feuer und Flamme sozusagen war sofort da, weil ich das auch schon in Kamtschatka sozusagen gemerkt habe, dass mir das einfach Spaß macht und dass das eine Idee von Leben ist und eine Idee von einem Startup ist sozusagen, das ich ja gerne mitbetreiben will und hinter dem ich mich erstellen kann. Beruflich beziehungsweise im Lebenslauf sozusagen war ich zu dem Zeitpunkt im Studium Bauingenieurwesen, semesterweise nicht mehr genau, aber wahrscheinlich eher Richtung Ende, habe schon aber auch vorgehabt, dieses Studium nebenbei fertig zu machen, beziehungsweise das dann abzuschließen. Wobei ich da auch die Kapazitäten eben gesehen habe, gemeinsam mit dem Costa und mit dem Team, das er da aufgebaut hat, das dann auch durchzuziehen.
Dann hast du ja gesagt, bist dazugekommen. Was waren dann so die ersten Schritte, die ihr gemacht habt?
Ich glaube, das ist, was vielen Gründern vorsteht, ist zu schauen, okay, wie spreche ich meine Kunden, Teilnehmer an, wo finde ich diese Leute? Das nächste ist dann natürlich, welche Bank, welcher Steuerberater, in welcher Form machen wir das?
Mhm. Und darum hat sich Martin gekümmert.
Martin ist da auf jeden Fall sehr, 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 ja, eine sehr starke Hand. Und also da in der Organisation muss ich ihn nur loben, da haben wir gemeinsam wirklich was Tolles aufgebaut. Und also ohne ihn wäre es auch nicht in die Sachen gekommen, vor allem, weil irgendwann unser Team ist gewachsen, wir haben dazu gewonnen, das heißt, man braucht Organisationsstrukturen, wie teilen wir Aufgaben auf, wie geben wir ab, wie kontrollieren wir. Und dieses Wachstum musste gesteuert und auch organisiert werden. Dann war eben die Frage der Professionalisierung. Erstmal hatten wir einfach nur ein gemeinsames Dashboard. Später kam dann mal Trello hinzu. Dann eben eine Kommunikationsform wie Slack. Nachher das ClickUp, was wir derzeit benutzen, wo wir einfach Aufgaben, Due Dates haben. Wir haben Jurfixes, wo ist aber Aufgaben besprochen werden. Muss dann schauen, wie führe ich sowas überhaupt. Und in dieser Organisation war Martin eine sehr treibende Kraft. Da haben wir uns wirklich auf einen Level gesagt, wie ich sagen muss, wir haben uns professionalisiert, wir haben uns aus Fehlern gelernt, wir hatten Touren, die natürlich teilweise kompletten Minus erzeugt haben, weil wir irgendwas vergessen haben, falsch kalkuliert, und dann mit den und dann mit der Erfahrung sind wir einfach gewachsen und können jetzt sagen, dass wir in dem, was wir tun, einfach richtig gut sind. Und was das Schöne war, die Teilnehmer, wir hatten immer direkt das Feedback von Teilnehmern und konnten auch unsere Art anpassen oder auch wirklich einfach Tipps befolgen oder auch Wünsche eingehen. Und das ist das Nächste, einfach nah am Kunden dran sein. Also wirklich schauen, was tust du, wie wird es wahrgenommen und was sofort ändern.
Ja. Martin, du warst ja jetzt so, wenn ich das so rausgehört habe, weil Konstantin hat es ja gerade auch schon so ein bisschen beiläufig erwähnt, ist wichtig dann auch Kontrolle abzugeben. Und wenn ich jetzt richtig so ein bisschen informiert bin aus unserem Vorgespräch, ist es ja auch so, dass du, Konstantin, jetzt auch nicht mehr so eine krasse, ich sag mal, C-Rolle inne hast. Also du bist ja jetzt nicht mehr CEO, du bist sozusagen Gründer von Fernwind, aber bist nach deinen Stärken dann wahrscheinlich entsprechend auch eher als Expeditionsleiter dann auch viel unterwegs bei Fernwind. Ist das so richtig?
Ja, genau, das ist richtig.
Okay, und das zeigt ja schon, finde ich, extrem das Vertrauen, was du, Konstantin, als, weil das ist ja trotzdem irgendwie noch gefühlt ja dann dein Baby, oder es ist ja oft so auch bei Startups, wenn man die Idee hat, okay, das ist, ne, das ist so das Baby vom Gründer. Und ich glaube, da haben viele auch Schwierigkeiten, dann Schritte wegzugehen und Verantwortung abzugeben und bleiben halt in irgendeiner Art von schieß mich tot, Chief of was auch immer. Was vielleicht auch einfach viel mit Ego dann auch natürlich irgendwie zu tun hat, aber einfach, weil man von Anfang an dabei war, einfach das Wissen hat, aber weil man auch die Vision hat und das Ganze vorantreiben will. Martin, du hast es jetzt sozusagen dann als CEO ja auch viel, bist viel verantwortlich dafür, dass das Startup Fernwind weiter wächst, Organisationsentwicklung in die Richtung, dich damit auch viel beschäftigst. Wie bauen wir die entsprechenden Strukturen auf, wenn wir jetzt neue Mitarbeiter auch onboarden? Wie können wir weiter wachsen? Wie können wir weiter gesund wachsen? Was sind so deine ein, zwei Learnings, die du jetzt in den ersten Anfangsjahren, vielleicht auch, wenn ich nochmal so ein bisschen gedanklich zurückversetzen kannst, so mitgenommen hast? Was waren vielleicht so ein, zwei Fehler oder Sackgassen, wo ihr auch mal reingefahren seid, was ja völlig normal ist in solchen Gründungs- oder Anfangsphasen, dass man halt Sachen ausprobiert und guckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was sind so ein, zwei Sachen, die du aus dieser Phase noch mitgenommen hast, wo du sagst, das ist auch vielleicht hilfreich für andere, die anfangen?
Also ganz, ganz speziell, weil ich mich mit dem auch heute beschäftigt habe, ist das Thema Kalkulation. Das ist ganz wichtig, einfach speziell.
Ganz spannendes Thema, ganz sexy.
Genau, speziell da bei uns, bei den Reisen, weil es einfach einzelne Reisen sind, die wo viel Geld sozusagen dabei ist, beziehungsweise wir verkaufen ja wenig Produkte mit hohem Preis sozusagen. Also das bedeutet, dass hier gut kalkuliert werden muss, weil einfach schnell hohe Summen im Spiel sind. Und wenn da Fehler auftauchen, dann hat das eben Konsequenzen für alles. Und das, also hat ja der Costa vorher schon gesagt, dass uns da am Anfang Reisen passiert sind, die einfach ja teilweise ins Minus oder zumindest auf Nullsummenspiele rausgelaufen sind. Was natürlich das Wachstum einfach schwächt und auch ein Stück weit natürlich die Motivation schwächt, weil wenn da am Ende einfach nichts hängen bleibt oder sogar eben mal draufzahlen muss, naja, dann ist es irgendwie manchmal auch die Motivation.
Kann das nicht langfristig funktionieren, ja.
Genau. Das andere, was man...
Ja klar, ich meine, bei eurem Produkt, wenn ich es jetzt mal so nenne, ist es ja einfach so, du hast es ja auch schon vorhin gesagt, da ist sehr viel Planung dahinter. Das sind nicht so die, ich sag mal, Standardreisen, die man dann einfach hat, weil es einfach auch diese Reisen in der Form noch nicht gegeben hat. Also das habe ich so verstanden, ist auch euer Anspruch, dass es ja auch eine Art von Expeditionen sind. Das heißt, es gibt jetzt noch nicht ein proven ein Modell, wo man sich dran orientieren kann, sondern es ist einfach auch sehr viel Unbekanntes mit dabei, Was natürlich, wo du sagst, dann kommt nämlich das Thema Kalkulation mit rein. Es ist natürlich dann so diese Schwierigkeit zu gucken, okay, wir haben jetzt, es ist ja auch keine Massenreise, ne? Nehmt ihr jetzt nicht 50 Leute mit, weil dann ist das ganze, funktioniert das ganze Konzept nicht. Aber ein Produkt mit sehr viel Planung und auch mit sehr viel Variablen und Unbekannten.
Ich beschreib unsere Reisen gern so als kleine Juwelen, die wir irgendwo aus der Erde ausgraben und dann müssen es geschliffen werden. Und diese Schleifen, das dauert. Das ist sehr lange und sehr aufwendig und das braucht auch Motivation und das ist ein Learning, dass das Team oder dass wir uns alle ja gegenseitig immer wieder motivieren müssen, so wenn wir im September schon über einen Tourenplan 2024 jetzt nachdenken, sozusagen September 22, also 1,5 Jahre im Vorfeld. Und da sich eigentlich Gedanken, also wir sind ja doch irgendwie alle jung und dynamisch und wissen so gar nicht, was irgendwie los ist, aber das müssen wir trotzdem irgendwie wissen, weil wir teilweise eben die Planung für 2024 schon brauchen. Also dieses vorausschauende, wirklich langfristige Planen ist vor allem bei uns wichtig, aufgrund dessen, dass wir eben kleine Juwelen kreieren. Aber ich denke auch für jedes andere Startup einfach langfristig zu schauen sozusagen und über Monate hinweg sinnvoll zu planen quasi.
Ich glaube auch zum Thema Kalkulation, da glaube ich, kann ich kurz eingehen an unsere lieben Zuhörerinnen. Es ist wichtig zu schauen, also wo es Partnerschaften ist, wann wir den Abgeben, Schwächen kennen. Ich bin ganz ehrlich der Idealist und Träumer. Also ich sehe die Zahlen manchmal viel schöner, als sie sind. Weiß mich dann manchmal immer in die Schranke und sagt, hey, die Variablen sind nicht so sicher. Und dann müssten wir das alles nochmal neu berechnen. Und ich muss sagen, wir als Menschen sind an sich grundverschieden. Es ist sehr schön, dass wir auf Augenhöhe sind und uns auch wirklich viele, viele Situationen gemeinsam gemeistert haben und durch dick und dünn gehen können. Und solche Partnerschaften, das ist das Gold wert, wenn man so gemeinsam bauen und wachsen kann. Und deswegen, also Kalkulation, einfach zu schauen, wo ist man gut, weil ich weiß, ein paar Sachen sehe ich schöner und wenn jemand sagt, hey, guck noch mal drauf, dann bist du wirklich am Markt und weißt, okay, wo ist denn das Risiko und wie groß ist dieses Risiko überhaupt? Weil in der Euphorie des Machens vergisst man es manchmal.
Ja, ja. Jetzt haben wir gerade schon zwei Punkte gehört von dir, ne? Also Kalkulation ist extrem wichtig, was Teil der intensiven Planung ist, aber auf der anderen Seite auch die langfristige Motivation aufrechtzuerhalten, sich da zu motivieren. Da komme ich, würde ich direkt mal zu einer weiteren Frage kommen, die dazu ganz schön passt, und zwar vielleicht darauf aufbauend, welche Ähnlichkeiten seht ihr zwischen euren Aufgaben als Expeditionsleiter und den, ja, eines Gründers beziehungsweise eines quasi CEOs dann von dem Startup, ne? Also wir haben gerade schon gehört, Planung, ne, gehört dazu, Planung in dem Startup, aber Planung auch für so eine Expedition, extrem wichtig, alles kalkulieren. Motivation, langfristige Motivation auch wichtig, weil es wird Phasen geben, da geht es auch mal wieder runter, dann durch diese Täler durchzukommen beim Startup, im Startup-Leben, aber auch natürlich dann auf Expeditionen. Ist ja auch nicht alles immer sonnig und rosig, da regnet es auch mal oder es ist einfach mal kalt oder es dauert ein bisschen länger als eigentlich geplant, bis man zum Ziel kommt. Ist immer ein bisschen steiler. Was sind denn da, ne, da brauchst du auch Motivation entsprechend. Was seht ihr noch für Ähnlichkeiten zwischen euren Aufgaben als Gründer und auch als CEO im Vergleich zum der Aufgabe als Expeditionsleiter, die ihr auch beide dann immer als Highlight zum Abschluss der Planungen innehabt? Wer fängt an?
Ich sag mal, bei uns ist etwas Besonderes, was wir haben, bevor jemand bei uns einen Zusage bekommt, haben wir ein Teilnehmergespräch. Wir schauen, mit wem gehen wir überhaupt auf die Reise. Wir schauen auch dadurch, dass wir Gruppendynamiken haben, dass es ein schönes gemeinschaftliches Erlebnis ist. Und es ist ja, wie gesagt, unsere Abenteuer sind Expeditionen. Das heißt, wir müssen aufeinander verlassen müssen. Also das Mindset passt, dass die Risikobereitschaft oder dass es da einander ist. Und ich würde sagen, das Gleiche gilt dann auch fürs Team. Also bei uns, das Team, das ist wirklich, das sind ganz tolle Menschen, die sich im Laufe der Zeit zu uns gefunden haben, die sich beworben haben, die aus Freundschaftskreisen kamen. Und wie du sagst, manchmal läuft es ja nicht so, wie man möchte. Wir haben gerade 3 Krisenjahre hinter uns. Die ganze Tourismusindustrie wurde gebeutelt von Corona. 2 Jahre, wo einfach nichts ging, wo Stornokosten, rote Zahlen. Du denkst, wie überleben wir, wie machen wir das? Und in diesem Augenblick kann ich nur einfach unserem Team danken. die meisten, und ich weiß nicht, alle haben gesagt, sie wollen jetzt kein Gehalt mehr. Alle hatten teilweise einen anderen Job nebenbei und haben gesagt, hey, weißt du was, wir glauben an diese Idee, lass uns jetzt weitermachen, dass wir hier nicht dieses Projekt beenden müssen, und haben einfach die Zeit mit uns durchgestanden, bis es wieder losgehen könnte. Und dieses Commitment kann man, glaube ich, von einem normalen Angestellten nicht erwarten. Also unser Kernteam, das sind wirklich Leute, Idealisten und Leute, die an dieses Projekt glauben und die es auch über Wasser halten wollten. Und so haben wir es geschafft, Corona durchzustehen. Also das ist auch, glaube ich, wo ich sagen muss, als Expeditionsleiter und Gründer, schau, mit wem du es machst.
Mhm. Ja, bei einer Expedition kommt man, muss man sich auch mal gegenseitig, der eine muss vielleicht mal das Gepäck vom anderen tragen, oder wie auch immer, ne? Also muss man sich auch gegenseitig zu jeder Zeit unterstützen, genau. Vor allem, wenn es auch mal nicht so läuft. Was ist bei dir, Martin? Was ist dir gerade in den Kopf gekommen bei der Frage? Was siehst du so für Parallelen zwischen deiner Aufgabe als CEO und dann aber auch, wenn du Expeditionsleiter bist?
Also natürlich ist beides eine Führungsposition und eine Führungskraft sozusagen. Also beim einen führt man, also beim CEO führt man sozusagen das Team, und das Gleiche macht man auf Expedition mit sozusagen der Expeditionscrew oder der Expeditionstruppe, die da unterwegs ist. Es gibt, also insofern, als Führungsperson gibt es absolute Parallelen im Sinne von Motivation oben halten, Gerechtigkeit in der Truppe, natürlich auch die Organisation, also Essensverteilungen bzw. Planung, dann natürlich auch Wegfindung, wo gehen wir überhaupt hin, was ist machbar für die Gruppe, sowohl im CEO als auch eben dann auf Track, also wie viele Kilometer schafft man ganz konsequent, beziehungsweise Verletzungen, Beschwerden beheben oder ja mindern, soweit es geht. Das sind absolute Parallelen. Ich sehe aber auch tatsächlich Kontroversen, muss ich wirklich sagen, weil die, also ich persönlich bin einfach schon auch ein Stück weit ein anderer Mensch auf Tour, weil mir das einfach begeistert und weil ich das einfach da diesen Spirit mit reinbringe, die Leute mitzunehmen. Und das ist was ich natürlich als CEO auch habe, aber das sind halt meistens trockene Zahlen beziehungsweise irgendwelche Strategiepaper und Überlegungen, wie wir wo wann gehen und was quasi das nächste Ziel ist etc. Das macht in der Natur einfach viel, viel mehr Spaß. Und da Leute mitzunehmen und die eben auch von dieser Umgebung zu begeistern, am Lagerfeuer zu sitzen, zu singen, oder auch die Leute eben, wie Zacosta schon gesagt hat, wir haben Teilnehmergespräche im Vorfeld, das heißt, wir kennen die Personen sehr gut, wir geben ihnen auch die Freiheit, selber mitzugestalten. Es hat zum Beispiel eine ganz interessante Begegnung, die mir gerade in Armenien einfällt. Da sind wir am Lagerfeuer gesessen und ein Teilnehmer hat einmal seinen Liederzettel rausgeholt, weil er quasi daheim in einem Chor singt, und hat dann drei, vier Lieder dabei gehabt und die haben wir dann gemeinsam am Lagerfeuer gesungen. Also das sind irgendwie so Momente, da komme ich mir nicht wie ein CEO vor und das kann ich ja nicht in der Parallele ziehen, sondern das ist an sich eigentlich eine Kontroverse. Aber natürlich, die Führungskraft an sich, die ist in beiden Rollen gegeben, klar. Mhm.
Ja, jetzt seid ihr ja in euren Expeditionen, die ihr schon gemacht habt. Also aktuell habe ich mal gesehen, auf eurer Webseite ja auch einige Expeditionen auch wieder im Programm, von Island, Norwegen mit einem Kajak, in der Mongolei, Armenien, Jordanien, Patagonien, auch viele Ziele dabei, die vielleicht auch nicht so immer im kompletten auf der Top 10 der Travel-Liste landen, wo man gewesen sein muss. Ne? Also jetzt nicht irgendwo mit den schönsten Stränden, sondern ihr sucht euch ja auch Gegenden aus, wo es halt entsprechend dazu kommt, dass man auch auf mal aus der Komfortzone kommt. Das heißt, ihr seid auch schon auf einigen Expeditionen ja gewesen. Wo nehmt ihr uns mal vielleicht eine Situation, wo ihr auf der Expedition an eine, in eine Extremsituation gekommen seid. Ne, ihr bereitet natürlich alles vor und plant, und das ist ja auch alles, kalkuliert ja auch entsprechend Risiken. Was waren mal so Situationen, wo ihr tatsächlich an eure Grenzen oder gemerkt habt, okay, ich komme gerade auch an meine Grenzen. Wo und wann war das? Und vor allem, wie seid ihr damit umgegangen?
Also bei mir war es so, dass wir, also vielleicht nur einen kurzen Kommentar zu den Destinationen, die wir haben. Wir suchen nicht unbedingt Destinationen beziehungsweise Reiseziele im Sinne von Ländern, sondern wir suchen eigentlich eher Menschen, die wir vor Ort unterstützen können und besondere Projekte, die es da gibt. Also unsere Reisen sind ja immer verbunden mit einem Special Purpose. Oder so nennen wir ihn zumindest mit einer gewissen Sinnhaftigkeit. Und insofern suchen wir...
In Norwegen jetzt zum Beispiel mit dem Kajak dann auch, da geht es ja ums Thema Müll,
genau,
Müllsammeln.
Genau,
auch, ne, glaub
ich. Und insofern suchen wir weniger die besonderen Destinationen raus als Reiseveranstalter, sondern wir versuchen eher eben eine Sinnhaftigkeit als Expeditionsveranstalter zu geben und dementsprechend variieren vielleicht die Ziele zu den Top 10 Reisezielen, die es auf irgendeiner Liste gibt sozusagen.
Ja. Also es muss nicht nur eine coole, schöne Landschaft geben, sondern auch irgendwie noch eine Verknüpfung zu einem coolen sozialen Projekt oder ökologischen, genau, Projekt und oder spannenden Begegnungen sozusagen.
Genau,
und
das ist der Punkt, wo wir den Tourismus verändern möchten. Ob wir jetzt Botaniker unterstützen bei ihrer Forschung, ob wir jetzt den Plastikmüll sammeln und fürs Thema desensibilisieren oder in Kooperation mit Universitäten eingehen. Da ist einfach die Sache da, wir möchten einfach den Leuten den Tourismus an einen etwas anderen, Licht rücken. Was heißt, wir haben mit dieser Tour was bewirkt. Und genau das ist das, was uns wichtig ist.
Um deine Frage vielleicht zu beantworten, zur schwierigsten Situation. Also wir arbeiten eben auch in der Regel mit lokalen Guides zusammen, also mit Menschen vor Ort sozusagen, und auf die bauen wir natürlich schon auch viel sozusagen in der Planung und Organisation, weil das einfach Leute sind, die sie vor Ort nochmal viel besser auskennen, als wir das überhaupt in unseren Planungstools und Satellitenbilder und Kartenstudien etc. uns selber beibringen können. Und meine schwierigste Situation war tatsächlich diejenige, dass ich quasi an den Destinationsziel gekommen bin, dort eben auf meinen lokalen Partner getroffen bin und ihn dann leider in einem gesundheitlichen Zustand vorgefunden habe, dass es nicht möglich war, oder es schien zumindest nicht möglich, dass er eben auf Tour mitkommt. Das war so ein Moment, wo ich dann realisiert habe oder wo ich mir selber auch bewusst werden musste, okay, traue ich mir das sozusagen alleine zu? Also habe ich jetzt ohne die lokale Unterstützung quasi immer noch die Möglichkeit, sozusagen diese Truppe hier sicher durchzuführen? Und das war sozusagen der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich traue mir das zu, wir gehen raus. Es ist Gott sei Dank dann so ausgegangen, dass er gesundheitlich wieder fit geworden ist und er trotzdem mitgehen hat können. Aber es ist trotzdem in meinem Gedanken oder in meinem Kopf eben dieses Szenario abgelaufen, okay, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und ich habe da festgestellt, okay, ich würde es mir trotzdem zutrauen, rauszugehen, und ich traue es mir trotzdem zu, ohne Konjunktiv, und habe das dann auch so geplant und also durchgezogen. Ich war am Ende des Tages extrem froh, dass er dabei ist und dass er auch wieder gesundheitlich auf die Beine gekommen ist. Aber das war so eine ganz schwierige Situation, dort anzukommen, eben genau diesen Sicherheitsplan, diese Exit-Plans zu haben, und dann rauscht es sozusagen in einem Moment den Bach runter, indem man aus dem Flugzeug aussteigt und quasi diese Nachricht bekommt, so in einem fremden Land nicht direkt fremden Land, aber in einem neuen Land, an einem unbekannten Ort mehr oder weniger und mit Teilnehmern im Gepäck. Das sind dann so Momente, wo man sich denkt.
Vielen Erwartungen, die dann auf dir lasten, absolut, sozusagen, mit denen du erstmal umgehen musst. Genau. Gibt es quasi keine körperliche Grenze gewesen oder eine körperliche Herausforderung, sondern vielmehr halt eine mentale Herausforderung.
Beziehungsweise.
Weil du hast ja nicht die Verantwortung nur für dich selbst, sondern ja auch für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das keine einfache Entscheidung ist und du wahrscheinlich hin und her und hin und her überlegt hast, und du entsprechend ja nicht nur an dich dann denken musst und kannst, und dann wahrscheinlich auch sehr erleichtert warst, als du gehört hast, okay, ich habe jetzt noch meinen Local Guide, wärst wahrscheinlich auch, hättest du dich von ihm auch nochmal ordentlich briefen lassen, und so weiter, aber es ist dann doch nochmal gut, natürlich jemanden dabei zu haben, der sich dann einfach lokal auch auskennt, der es schon mal gemacht hat, sozusagen.
Genau, beziehungsweise absolut, der einfach die Expertise ergänzt dann. Also es geht einfach um Wetterkenntnisse, auch lokale Sprachen. Das sind einfach Komponenten, die bei unseren Touren, bei unseren kleinen Juwelen eben absolut notwendig sind, das auch dabei zu haben, weil nur dann eben auch das Sicherheitskonzept wirklich aufgeht. Das ist nicht immer...
Was Was war bei dir, Konstantin, mal eine Situation, wo du sehr herausgefordert wurdest?
Nur kurz ein Sicherheitskonzept. Ich weiß noch genau von der Situation, von der Martin sprach. Er rief mich um 3:30 Uhr morgens an, Zeitverschiebung, und sagte, was machen wir nun? Und da war auch es wichtig, einfach zu sagen, als rechnender Partner, du entscheidest, wie du dich gerade fühlst, wie das Konzept ist. Also wir haben eine sehr lange Sicherheitsliste, die aus Erfahrung kommt. Bei mir war es eine meiner allerersten Touren. Muss ich sagen, hatten wir die Situation bei einem Teilnehmer eines anaphylaktischen Schockes. Das ist auf Kamtschatka passiert. Die Mückenbisse der Teilnehmer war leicht angeschlagen, und ich war mir dessen nicht bewusst, dass die Mücken, ich wusste, dass die halt einfach ein bisschen dickere Mückenbeulen machen, dass genug Mücken einen anaphylaktischen Schock hervorrufen können. Und ich war sehr froh, dass ich einfach auch bei den Teilnehmern einen Teilnehmer hatte, der ehemaliger MSKler war, von Marine Spezialkräften, wo wir einfach ganz genau den stabilisieren konnten, durchtakten, den Wagen rufen und einfach wirklich in einer sehr ad hoc Weise den Teilnehmer aus dem Expeditionsgebiet raus evakuieren konnten, was dann eine 8-stündige Evac-Fahrt war, um zu schauen, dass dieser Teilnehmer bei Bewusstsein bleibt und dass sich dieser Schock nicht verschlimmert. Und genau, also das war eine der extremsten Phasen, wo man auch dann, ich war mir schon vorher bewusst, ich bin Sanitätshelfer, wie es heißt, mit verletzten Menschen umzugehen. Einfach, dass man auch diesen Ton, das Menschenleben in der Hand hat, dass Sicherheit das A und O ist. Und so schauen wir, dass wir unsere Sicherheitskonzepte entwickeln, Exit Points haben und auch unsere Ausrüstung, unser Medi-Zeug wiegt wirklich ein paar Kilo, die wir zusätzlich auf den Rücken tragen, einfach weil wir sagen, wir handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Und auch da wieder die Teilnehmer, wir waren so gewählt, wir hatten wirklich tolle Teilnehmer dabei, teilweise mit medizinischer Expertise, wo wir einfach diese Situation gemeinsam gut gehandelt haben.
Dann vielleicht nochmal so die Frage gegen Ende hin. Ihr habt jetzt auch schon so ein bisschen davon erzählt, dass ihr die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch immer vorher sozusagen auswählt. Ne? Das ist jetzt nicht so, man kann es einfach mit einem Klick im Internet buchen und dann ist man auf jeden Fall dabei, denn die Expeditionen sind halt so aufgebaut, dass ihr die Menschen vorher kennenlernen müsst, wissen müsst, wie die ticken, und da entsprechend das Team, das Expeditionsteam auch so zusammenstellt, dass ihr das Gefühl habt, okay, mit der Truppe können wir das schaffen, und da werden möglichst wenig herausfordernde Situationen kommen, obwohl auch das Ziel natürlich ist, die Komfortzone natürlich zu verlassen und da auch so ein bisschen sich zu pushen und mal was ganz anderes zu machen, als man das vielleicht vorher auch gemacht hat. Was sind denn so Sachen, Eigenschaften, wo ihr sagt, nach denen suchen wir bei unseren Teilnehmern? Und Schrägstrich auch bei euren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen dann letztendlich.
Also.
Denn aus Teilnehmern werden ja anscheinend auch mal CEOs.
Absolut, ja.
Also was mir das Wichtigste ist in diesen Calls, ist, dass die Person, die sie bewirbt, versteht, was wir vorhaben. Also ein Verständnis entwickelt für das, was dieses Vorhaben abverlangt, beziehungsweise abverlangen kann. Und dass dadurch einfach eine gemeinsame Basis entsteht, an der man sich sozusagen aufbauen kann und dann eben auch die Challenges, die definitiv kommen werden, also nicht, weil wir die planen, sondern weil die einfach passieren, Wetterumschwünge, vereiste Passagen, schwierige Routenfindungen, Probleme mit körperlicher Natur, also Blasenbildung als ganz einfaches Punkt, aber bis hin zu Bänderriss etc. Das ist dann diese gemeinsame Basis, die sie da in dem Videocall aufbaut, indem wir einfach drüber sprechen, okay, das haben wir vor, das kann passieren, bist du bereit dazu? So. Und wenn ich da das Gefühl habe, dass diese Person verstanden hat, um was es geht, und da spielt natürlich dann auch Erfahrung mit rein, welche Touren sind schon gelaufen worden, wie viele Nächte etc. im Zelt, ist mal so ein Richtwert, so ein Indiz, beziehungsweise auch Erfahrungen in gewissen Situationen in einem Leben, auf den man dann im Videocall eingeht. Und dieses Gesamtkonzept ist dann bei mir so der Punkt, wo ich sage, okay, das kann ich mir vorstellen, Oder eben, ja, kann ich mir vorstellen, aber in dem und dem Bereich muss man noch ein bisschen nachlegen. Zum Beispiel alpine Erfahrung ist ein Punkt, der manchmal beim aus dem Norden einfach wörtlich nicht so ganz gegeben ist. Das ist ganz gern nochmal ein Punkt, wo ich sage, okay, aber bitte nochmal Geröllfeld und Terrain da besser kennenlernen etc.
Okay, also das ist dann nicht direkt ein Ausschlussgrund, sondern weil die Touren natürlich langfristig geplant sind, ist dann da noch genug Zeit, dass man sagt, plant doch mal irgendwie vielleicht eine Woche auch nochmal in den Alpen, mal einfach, genau, dass man mal in den Bergen war und auch irgendwie mal vernünftige Ausrüstung getestet hat und eingelaufen
also,
hat oder wie auch immer.
Also ich sage mal ganz gerne, dass es gibt auch Leute, die, also es gibt auch schon Personen, die ich ausgeschlossen habe, auch das ist, gehört zur Wahrheit, aber es passiert nicht oft, das muss ich auch sagen. Ich sage immer ganz gerne, vor allem, also ich bin hauptsächlich für die Tracking-Touren verantwortlich, wir setzen einen Schritt vor den nächsten und dafür ist eigentlich der Mensch gemacht. So, also das ist eigentlich die Evolution, die uns dazu befähigt hat, einen Schritt vor den nächsten zu setzen. Insofern passiert ganz viel einfach mental. Natürlich muss man die körperlichen Eigenschaften dazu haben und die Bereitschaft dazu haben, aber es passiert ganz viel im Kopf und ganz viel im mentalen Bereich. Und wenn man sich da fit fühlt und bereit fühlt für das, was wir vorhaben, dann ist das eigentlich aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung oftmals ein bisschen mehr wert als jetzt die wirkliche Tatsache, dass man sozusagen Erfahrung hat, beziehungsweise dass man körperlich extrem unterwegs ist. Weil man kann auch extrem unterwegs sein im Körperlichen, wenn man aber mental der Kopf abschaltet und sagt, ich will jetzt nicht mehr gehen, dann helfen die besten Muskeln nichts, wenn sie am Ende nicht vom Kopf gesteuert werden.
Klar.
Genau.
Oder einfach, die Person hat Höhenangst oder
zum
so.
Beispiel.
Das ist dann auch nicht so,
auch Ängste.
So ideal, dann mal in solche Gegenden zu gehen. Aber auch eine schöne Analogie wieder zum Thema Startup. Ein Schritt vor den nächsten. Das Ziel im Kopf zu haben, sondern man weiß tatsächlich, wo man hin möchte. Ne? Man hat die Vision. Aber wenn es dann dran darum geht, die Reise zu bestreiten, dann ist es letztendlich ein Schritt vor den nächsten zu gehen und sich nicht verrückt machen zu lassen von dem großen Ziel oder von dieser großen Reise, die einem bevorsteht, dass man in so eine Gedankenspirale kommt und sagt, oh, ich schaffe das nicht. Denn am Ende sind es tatsächlich erstmal ein Schritt vor den nächsten, ein Tag nach dem anderen. Cool.
Das ist auch, um da noch ganz kurz hinzuzufügen, das ist auch bei unserem Team, also auch um hier die Frage zu beantworten, auch unser Team, also das ist einfach das Mentale, das Entscheidende sozusagen, die intrinsische Motivation, das wirklich durchzuführen und da Lust drauf zu haben, das ist das, was uns vorantreibt und voranbringt.
Ja, mega cool. Zum Abschluss, gibt es noch mal eine Frage vom vorherigen Gast der oder Gästin. Und zwar, was ist deine Definition von einem erfolgreichen und erfüllten Leben?
Eine sehr philosophische Frage.
Ist gar nicht so einfach.
Es ist gar nicht so einfach, ich muss in mich gehen. Ich glaube, es ist, die Frage ist, ist der Weg das Ziel? Ist das Ziel das endgültige? Und die Frage ist, mit wem? Also ich glaube, egal was wir tun, wir sollten immer nach links und rechts schauen. Auch wenn wir das Ziel vor den Augen haben, schauen, wer uns begleitet und mit wem wir dieses Ziel erreichen möchten und mit wem wir diesen Weg bestreiten möchten.
Mhm. Also deswegen, die Definition wäre sozusagen, die richtigen Menschen zu finden,
die richtigen
mit
denen Menschen,
ich meine Ziele verfolge.
Genau, weil ich glaube, damit ist es dann, wo man sagen kann, wenn du diese Menschen im Leben hast, hast du ein erfülltes Leben und mit denen kannst du durch dick und dünn gehen. Mhm. Deswegen, es ist nicht immer einfach, die richtigen zu finden, aber wenn man sie da hat, dann merkt man das und dann sollte man auch nicht mal loslassen.
Wie ist es bei dir, Martin? Konstantin hat dich schon nicht mehr losgelassen. was ist deine Definition? Was ist deine Definition von einem?
Also persönlich für mich gesprochen kommt mir der Begriff Freiheit, der mir einfach sehr wichtig ist und über den ich sehr viel definiere. Also Freiheit in dem Sinne, frei zu sein und auch frei Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube darüber auch dann eben persönlich beziehungsweise beruflich die Erfüllung zu finden, dass man eben frei entscheiden kann und das entscheiden kann, was man wirklich will oder für was man sich einsetzt oder was eben man für selber gut befindet. Und dann eben die Motivation dahinter zu haben, das auch umzusetzen, weil man sich aus freiem Willen und mit freien Ideen dafür entschieden hat. Das, glaube ich, ist so die Definition für mich, auch in den kommenden Jahren eben zu entscheiden. Das ist auch der Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil ich einfach dadurch frei sein kann, also nicht an jemanden gebunden bin, zumindest nicht in einem offiziellen Verhältnis. Natürlich braucht man gute Partner und braucht man gute Freunde und braucht ein soziales und absolut wichtiges Umfeld um sich rum. Aber eben die Entscheidung für sich selber immer wieder zu treffen, passt dieses Umfeld für mich, ist das Umfeld so gut, wie es ist, sind die Lebensbedingungen so gut, wie es ist, oder muss ich oder will ich was verändern? Und da habe ich eben in der Selbstständigkeit die Möglichkeit, das immer wieder zu hinterfragen und anzupassen, weil es eben auch großteils dann die Entscheidungen der verantwortlichen Personen zumindest sind, beziehungsweise in dem Kreis, in dem man es dann besprechen kann. Genau, also ich würde für mich persönlich jetzt die Freiheit hier als Antwort nehmen, die man auch bei unseren Expeditionen natürlich immer wieder erlebt. Also auch das ist natürlich einfach der Grund, warum wir das machen, also draußen zu sein, frei zu sein, den Wind zu spüren und zwar nicht abgeschwächt durch irgendwelche Häuser in der Stadt, sondern so rau und so ehrlich, wie er draußen ist.
Ja, ich finde bei der Frage auch die Reihenfolge wichtig, denn ich glaube, der Fokus sollte tatsächlich erstmal darauf liegen, dass man ein erfülltes Leben findet oder für sich kreiert oder das findet, was man für ein erfülltes Leben braucht. Und wenn man das gefunden hat, dann ist der Erfolg eigentlich auch schon da oder dann kommt der Erfolg entweder auch dadurch, weil man dann was macht, was einen erfüllt und man einfach so was von motiviert ist und einfach dann gut in dem, was man macht. Und ja, das Ziel jetzt nicht sein sollte, den Erfolg, wenn man jetzt Erfolg, das ist natürlich auch eine Frage, wie definiert man Erfolg, aber wenn jetzt den wirtschaftlichen Erfolg irgendwie dann auch sich dann vornimmt, dass das halt nicht das Ziel sein sollte, sondern erstmal die Erfüllung für einen selbst und alles andere fügt sich dann irgendwie auch. Wir haben zum Ende nochmal die Kategorie Fundstücke. Und da freue ich mich, was ihr so mitgebracht habt. Und es kann, wie gesagt, alles sein. Eine App, ein Zitat, ein Buch, irgendwas, was euch geholfen hat auf eurer Reise mit dem Startup Fernwind.
Ja, ich fange mal an. Ich habe dir gesagt, Fernwind entstand von meinem, wie sagen wir so, Mentor Mike Horn. Und er hat ein Zitat, was mich durchs Leben geführt hat. Das sagt, wenn du keine Ehrfurcht für deinen Träumen hast, dann sind sie nicht groß genug. Dann träumst du zu klein. Deswegen, wenn ihr schlafen geht und glaubt und nicht Angst vor euren Träumen habt, weil die euch so groß vorkommen, dann denkt doch mal eine Stufe höher. Weil dann ist es ein Traum, an dem man sich halten kann, der euch auch persönlich weiter verändern wird.
Cool, ja, danke. Martin, hast du ein Fundstück, was du uns noch mitgeben?
Also mir ist die Frage wirklich sehr schwer gefallen. Ich habe, also was mich motiviert oder was so ein Lebensmotto ist, das mich absolut antreibt, ist, dass ich mir denke, alles ist möglich. Man muss sich nur dahinter klemmen und das umsetzen. Und natürlich braucht man einen Plan und man darf nicht blind durch die Welt laufen und man muss irgendwie Gedanken dazu machen. Aber unterm Strich ist alles möglich und jeder kocht nur mit Wasser. So, es ist, also ich habe irgendwie auch gelernt auf dem Weg jetzt auch, dass es viele Titel und Namen gibt, aber man muss da nicht immer, also natürlich sollte man immer mit Anstand agieren, aber man muss nicht immer Angst davor haben sozusagen, sondern auch als kleiner Mensch, wenn man so will, ist vieles, vieles möglich und kann man vieles, vieles umsetzen und eigentlich sogar alles. Und das ist eigentlich das, was mir immer wieder antreibt, dass alles möglich ist.
Ja, ist ja wahrscheinlich auf euren Expeditionen auch so, dass da verschiedenste Leute aus verschiedensten Positionen, verschiedensten Backgrounds zusammenkommen und am Ende des Tages erstmal auch alle den gleich schweren Rucksack tragen und gleichmäßig für das Gelingen der Reise, der Expedition verantwortlich sind und jeder genauso mit anpacken muss wie der andere und dass da keine Titel letztendlich erstmal auch dann abgelegt werden und man da jetzt nicht reingeht und sagt, ich bin jetzt aber schon erfahrener oder wie auch immer und ich habe schon dies und das erreicht in meinem Leben, trag du mal 5 Kilo mehr als ich oder du bist noch jünger oder wie auch immer. Von daher, ja, danke für den Input von deiner Seite. Und zu guter Letzt die Frage nach der nach dem Song, den ihr vielleicht noch mitgebracht habt für die Playlist Heiße Songs. Ich fange einfach nochmal an mit den Songs, die ich jetzt für diese Episode hier mal rausgesucht habe. Der erste Song, den ich raufpacken würde oder raufpacken wollen würde, ist Hallo Nullpunkt von Conny. Passt so ein bisschen zu der Geschichte, die du erzählt hast, dass du wirklich so an deinem Nullpunkt warst, Konstantin, als es dann auch wieder losging mit Fernwind und da vor allem die Leute um dich herum dich dann halt rausgeholt haben. Und zweiter Song ist schon ein bisschen älter, von Juli, Elektrisches Gefühl, denn ich war zwar noch nicht auf euren Expeditionen unterwegs, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann teilweise auch einfach ein elektrisches Gefühl ist, wenn man dann unterwegs ist und sehr euphorisch manchmal dann auch einfach das geschafft hat, was man sich am Anfang vorgenommen hat. Was habt ihr denn noch dabei?
Ich hoffe, mein Lieber, dass du dann noch nicht mit uns unterwegs warst, dass du mal eines Tages vielleicht mit uns die Gewinnes betrittst. Ein Song, den ich sehr gerne höre, ist von Chinese Man, Get Up. Weil das Aufstehen, Get Up, to Get Down, zum Aufstehen, zum Runtergehen, wieder hochgehen, so ist es in der Natur, so ist es in Bergen und so ist es auch im Leben. Man ist oben, man ist unten, es ist ein Auf und Ab. Und das ist bei mir sehr, sehr häufig in der Playlist drin.
Also bei mir ist es so, dass ich zwei Punkte gerne vorstellen würde. Das eine ist eine Playlist, also ganz im ganzen Allgemeinen eine Concentration Playlist, Beats to Sing to zum Beispiel. Das sind einfach, also das ist immer wieder faszinierend bei mir, welchen Tunnel man da aufbaut sozusagen und welchen Konzentrationsmodus da reinrutscht, auch beim Tracken oder beim Wandern. Das in den Zivilisationsgebieten, wo es dann auch stressig ist, da einfach abzuschalten zu können und in eine einfache Melodie zu gehen und sie mit der mittreiben zu lassen. Und das zweite sind Künstler Simon und Jan, die mir oftmals durch den Abend begleiten mit einem Gläschen Wein. Das sind zwei Burschen, die das mit Gitarre und einfach nur Gesang sozusagen sehr tiefgründige Lieder spielen, die ja ein Stück weit da Gesellschaftskritik drin haben. Und da kann man ganz gut die Gedanken schweifen lassen. Ist auch ein bisschen Jux dabei. Also muss man nicht alles ernst nehmen, was die zwei singen. Aber das ist durchaus nach einem stressigen Tag sehr angenehm.
Ja. Dann suche ich mir einfach einen Song mal von den beiden aus, der hier gut zu passt. Gerne. Cool. Ja, danke, dass ihr beide da wart und uns von eurer Reise, vom Abgeben von Vertrauen, von Zielen, von kleinen Schritten, von ja, den richtigen Fragen beim Bewerbungsgespräch, um die richtigen Leute auch zu finden, erzählt habt und das geteilt habt. Ihr seid zu finden auch im Internet fernwind.de. Da kann man auch mal gucken, wo denn eure ganzen Expeditionen so hingehen und die sind ja auch schon langfristig geplant, also man kann ja auch schon dann ein bisschen in die Zukunft planen und genau, seid aber auch bei Instagram und ja, den anderen sozialen Medien natürlich auch unterwegs. Werde ich alles verlinken in den Shownotes und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg auf eurer Expedition Fernwind, aber auch auf euren weiteren Expeditionen, die ihr mit Fernwind plant und vorhabt.
Vielen Dank, danke, dass wir hier sein durften. Ganz toller Podcast, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und danke dafür, dass du meine Autofahrten immer kürzer machst, wenn ich mal reinhöre.
Ich sage auch vielen Dank für die Möglichkeit, es war ein sehr nettes Gespräch, ich habe es sehr genossen. Dankeschön.
Das war's für diese Woche mit dem Podcast Kaltes Wasser. Ich hoffe, es war einiges dabei für dich zum Mitnehmen, für dich selbst, für deine Ideen und deren Umsetzung. Falls du auch Lust hast, mit Konstantin oder Martin mal einen etwas anderen Urlaub, eine etwas andere Reise zu unternehmen, das Land auf eine andere Art und Weise kennenzulernen, alles auch verlinkt in den Shownotes, wie du zu den beiden kommst und zu Fernwind. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist und reinschaltest, wenn wir gemeinsam ins kalte Wasser springen. Und da geht es dann nächstes Mal um ja, nicht alkoholischen Alkohol. So viel kann ich schon mal erzählen. Bis dahin. Ciao.